SWR Kultur Hörbuch.
Sag mir, was ich bin, von Una Mannion. Folge 11. Es liest Isabella Bartdorf. Ruby, 2017. Clover machte Würstchen mit Ahornsirup. Ruby roch sie vom Bett aus und für einen Augenblick fühlte sie sich geborgen. Dann fiel ihr der Abend zuvor wieder ein, Lucas im Dunkeln an der Küchenspüle, und Düsternis senkte sich über das Zimmer. Warum war er so viel früher zurückgekommen? Sie schaute aus dem Fenster. Da stand sein Pickup, gleich bei den Bäumen. Wieso hatte sie den nicht gesehen? »Morgen«, sagte Clover und sah sich vom Herd aus nach ihr um. Sie musterte Ruby, las sie. Ob sie gestern etwas gehört hatte? »Morgen?« »Ich dachte, ich mach mal Frühstück, wo du ja eine Menge Denkarbeit vor dir hast.« Clover hatte ihre Kittelschürze noch nicht an und war ungekämmt. Ruby drehte den Wasserhahn auf, um sich ein Glas mit Wasser zu füllen, zog die Hand dann aber so plötzlich zurück, dass es sich auf den Boden ergoss. Sie hatte tief lilafarbene Blutergüsse an beiden Armen. »Tut mir leid«, murmelte sie, wischte das verschüttete Wasser auf und gab sich Mühe, dabei außerhalb von Clovers Sichtachse zu bleiben. »Keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. Bin gleich wieder da.« Sie kramte in ihrer Kommode, bis sie ein Baumwoll-T-Shirt gefunden hatte, dessen Ärmel bis zum Ellbogen gingen. Clover erwähnte die Party mit keinem Wort und fragte auch nicht, ob es schön gewesen sei. War Lucas auch auf sie wütend gewesen, weil sie Ruby erlaubt hatte, hinzugehen? Warum war Lucas mitten in der Nacht nach Hause gekommen? Am Frühstückstisch setzte er sich neben sie und krempelte die Ärmel hoch. Sein Laptop hatte er bereits aufgeklappt. Es wurde Zeit für die College-Bewerbungen. Ruby diktierte ihm den Link und gemeinsam richteten sie einen Account für sie ein. Alle Universitäten, an denen sie sich bewerben wollte, musste sie in das Formular eintragen. »Gut, recherchieren wir erstmal«, sagte Lucas. »Division One Ruderteams für Frauen.« Sie taten beide so, als ob nichts wäre. Und Ruby beteiligte sich aktiv an dieser Verschleierung. Sie machte es Lucas leicht. Auch Clover machte mit. Würstchen in Ahornsirup. Lucas hatte eine Liste mit Platzierungen, Sportrankings und benötigten SAT-Punkten gefunden. Ruby saß mit ihrem Notizbuch neben ihm und schrieb sich die Namen der in Frage kommenden Unis auf. Sie fühlte sich unwohl dabei, mit Lucas vor einem Rechner zu sitzen. Das war es doch, was er ihr immer vor allem verboten hatte. Und es war seltsam, ihn jetzt hier rauf und runter scrollen und Webseiten anklicken zu sehen, als ob sie das selbst tagtäglich machen würde. Lucas wollte, dass Ruby sich nur an Ivy League-Universitäten bewarb. Ruby bezweifelte, dass sie dort angenommen würde. Die paar Leute an ihrer Highschool, die das anstrebten, verbrachten ihre Sommerferien auf Model United Nations-Konferenzen, machten Praktika bei Kongressabgeordneten oder besuchten Accelerated Learning Camps. Ständig verglichen sie ihre Noten, sagten Sachen wie »Oh, ich bring's ja grad mal so auf einen Einserschnitt« oder gaben sich pseudo-bescheiden, nach dem Motto »Ich hab's kaum geschafft, den Nagel mit dem Hammer zu treffen, als ich den ganzen Sommer Häuser für Obdachlose gebaut habe.« Mit denen wollte Ruby nicht studieren. Es gab genügend andere gute Universitäten in Connecticut und Massachusetts. Sie notierte sich die Rankings und die nötigen SAT-Punkte. Lucas stand auf, um sich Kaffee nachzuschenken, und Ruby scrollte weiter. Pennsylvania. University of Pennsylvania, Philadelphia. Beim Rudern hatte sie ein paar Mädchen von der Penn kennengelernt und sich gut mit ihnen verstanden. Sie könnte Philadelphia kennenlernen, wo ihre Mutter herkam. Außerdem war es eine Ivy League-Uni. Damit würde auch Lucas zufrieden sein. Er setzte sich wieder. »Was ist das bestplatzierte College, das du bisher auf der Liste hast?« Ruby fuhr mit dem Finger ihre Liste entlang. »Ich glaube, die University of Pennsylvania. Die steht auf Rang 6 oder 7.«
»Was?«
»Ja, Rang 6 sehe ich gerade.« Sie bewegte die Maus und zeigte auf den Bildschirm.
»Die Penn?«
»Ja, in Philadelphia.«
»Wer hat dir gesagt, du sollst dich da bewerben?«
»Sie steht auf der Division One-Liste.« Ich habe auch bei Wettkämpfen schon Mädchen kennengelernt, die dort rudern. Es ist eine gute Uni und sogar Ivy League, wie du es wolltest. Wahrscheinlich nehmen sie mich sowieso nicht.
Lukas war aufgestanden. »Hat dir irgendwer gesagt, du sollst es da versuchen?«
Er stand viel zu nah bei ihr.
»Was? Nein. Sie steht auf der Liste, die du eben im Internet gefunden hast. Da habe ich sie mir notiert.«
»Lukas?« Clovers Stimme klang schneidend. Sie stand in der Tür.
»Das reicht jetzt.«
Er trat vom Tisch weg.
»Streich sie wieder«, sagte er.
Dann stürmte er nach draußen und kurze Zeit später hörte Ruby, wie er den Pickup anließ. Sie legte den Kopf auf die Tischplatte. Ihr Atem ging schnell. Er wollte sie nicht dort haben, wo ihre Mutter herkam. Warum?
»Du bewirbst dich, wo immer du willst«, sagte Clover. »Hast du gehört? Bewirb dich bei dieser Uni. Kümmer dich gar nicht um ihn. Das ist nur gut für dich. Ich werde schließlich nicht ewig hier sein.«
Ruby stand auf und umarmte sie, was sie sonst nie taten. Clover tätschelte ihr mit sanftem Klapsen den Rücken. Später, als sie gerade den Hühnerstall verschloss, hörte sie den Pickup zurückkommen. Seine Stimme und die von Clover schallten durch die offenen Fenster, als Ruby über die Wiese zum Haus zurückging. Sie stritten. Ruby war gerade an der untersten Stufe, als sie Clover Lukas ins Wort fallen hörte. Sie war zornig. Ruby hatte sie noch nie so laut gehört. »Hör auf! Du bist hier in meinem Haus, und ich erlaube das nicht.« Lukas' Stimme war leise. Sie hörte, wie er geiferte. Irgendwer mischte sich ein. Sie bekam nur Wortfetzen mit. »Eine Bombe. Meine Beziehung. Eine gottverdammte Bombe hat sie gezündet. Und irgendwer folgte Ruby.« Dann brüllte er Clover an. »Wag es nicht, mit ihr zu telefonieren. Sie darf sich niemals hier am Haus blicken lassen. Niemals. Kapiert?« Ruby kehrte wieder um und setzte sich in den dunklen Hühnerstall. Die leisen, murmelnden Schlafgeräusche der Hennen beruhigten sie. Sprach er über ihre Mutter? Was, wenn es stimmte, dass ihre Mutter wirklich vermisst wurde, vielleicht sogar tot war? Aber wer versuchte dann, über Clover mit ihr in Kontakt zu kommen? Mathilde wartete schon an einem Ecktisch auf sie. Unsicher stand sie auf und setzte sich dann wieder. Sie war schön, dabei aber sehr nervös und angespannt. Die rotbraunen Haare reichten ihr über den halben Rücken. Sie war deutlich jünger als Lukas. In den Ohren trug sie goldene Kreolen, und wenn sie lächelte, erschienen auf beiden Wangen zwei Grübchen. Ihre Brauen hatten den gleichen Farbton wie ihre Haare. Sie war ganz anders, als Ruby erwartet hatte. Noch ehe Lukas sie vorstellen konnte, hatte Mathilde schon Rubys Hand ergriffen und hielt sie mit ihren beiden fest. »Ruby, ich bin Mathilde. Ich habe schon so viel von dir gehört.« Lukas wandte den Blick ab. Ruby wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie kannte nicht einmal Mathildes Namen. »Geht mir auch so«, schwindelte sie. Lukas hatte ihr nur eine Stunde Vorlauf gelassen. Als sie mit Coach Morgan und ein paar anderen vom Training zurückkam, ging er am Ufer auf und ab.
»Da will dich jemand kennenlernen«, sagte er. »Wir müssen dafür nach Montreal. Kriegst du es hin, in einer Stunde geduscht und fertig zu sein?«
»Wer denn?«
»Sie heißt Mathilde. Sie will dich kennenlernen. Ich treffe mich seit einer Weile mit ihr.«
»Und warum kommt sie dann nicht her?« Darauf hatte er nicht mehr geantwortet, und sie legten die Fahrt schweigend zurück. Jetzt setzten sie sich alle, plauderten über das Restaurant und vertieften sich dann in ihre Speisekarten. Das Licht war schummrig. Ein Kellner zündete die Kerzen auf dem Tisch an. »Sie haben sehr schöne Haare«, sagte Ruby. Mathilde lächelte.
»Danke. Du auch. Ich komme gar nicht darüber weg, wie sehr du deiner Mutter ähnelst.«
Sie brach ab und merkte gleichzeitig, für was für einen Schockmoment sie gesorgt hatte.
»Entschuldigung. Das hätte ich vielleicht nicht...«
Wieder brach sie ab und ließ den Satz einfach so verklingen. Hatte Mathilde das absichtlich gesagt? Lukas war aufgebracht. Er rutschte auf seinem Stuhl herum, versuchte, den Kellner heranzuwinken.
»Kannten Sie meine Mutter?« fragte Ruby.
Beim Sprechen sah Mathilde Lukas an.
»Nein. Nein. Ich hätte das nicht sagen sollen. Es tut mir wirklich leid. Ich habe ein Foto gesehen.
Ruby fiel das Atmen schwer. Ihr hatte Lucas nie Fotos gezeigt. Er hatte immer behauptet, ihre Mutter habe alle mitgenommen, als sie fortgegangen sei. Sie hob ihr Wasserglas hoch, musste es dann aber wieder abstellen, weil ihre Hand so zitterte. Mathilde bemerkte es. Sie griff nach Rubys Hand. »Alles in Ordnung?«, fragte sie. Ruby nahm beide Hände vom Tisch und legte sie in den Schoß. Irgendwas lief schief an diesem Tisch. Etwas zwischen Lucas und Mathilde. Ruby hätte sich am liebsten in Luft aufgelöst. Lucas war zornig, das spürte sie, obwohl er versuchte, ein Gespräch über ihr gemeinsames Leben am Laufen zu halten. Das Leben mit Ruby am See.
»Bist du gern draußen am See aufgewachsen?«, fragte Mathilde.
Ruby wusste nicht, was sie auf diese Frage antworten sollte.
»Naja, ich kannte es ja nicht anders. Also ja, schon.
Alles, was mir wirklich wichtig ist, hängt mit den Inseln zusammen und mit meiner Kindheit dort. Rudern, Schwimmen, Vermont, Zelten, Angeln, der Wald.«
Lucas ergänzte noch, wie gesund es für Kinder sei, im direkten Kontakt mit der Natur aufzuwachsen und wie gut Ruby in der Schule sei.
Ruby konnte sich nicht richtig auf die Speisekarte konzentrieren. Sie las die Wörter, mit denen die einzelnen Gerichte beschrieben wurden, registrierte sie aber nicht. Als der Kellner kam, um die Bestellungen aufzunehmen, war sie ganz verwirrt und Lucas bestellte für sie. Rinderfilet, medium rare und nein, nur Wasser. Mathilde fragte, an welchen Unis sie sich bewerben wolle.
Ruby erzählte ihr, wie sie mit Lucas die Liste durchgegangen war. Sie würde voraussichtlich 6 Bewerbungen losschicken. 2 unwahrscheinliche, 2 mit guten Chancen und 2 zur Sicherheit. Die Penn erwähnte sie nicht.
Sie redeten übers Studieren und die Umstellung. Darüber, dass Ruby in ein paar Monaten 18 wurde. Wie viele Veränderungen vor ihr lagen. Das Essen kam. Rubys Filet lag in einer kleinen Blutlache, wie sie es normalerweise mochte. Sie schnitt ein Stückchen ab, doch das Kauen und Schlucken fielen ihr schwer. Das Ganze kam ihr vor wie ein Bewerbungsgespräch, für das Lucas sie benutzte. Sie musste bei Mathilde irgendeinen Test bestehen, der ihm dann zugute kam.
»Und dein Vater hat dich tatsächlich zu Hause unterrichtet, bis du 8 warst.
Das muss ja toll gewesen sein.«
Ruby gab sich Mühe, weiterhin tief zu atmen. Eigentlich konnte sie sich an diese Zeit ihres Lebens kaum erinnern. Sie fühlte sich unwohl, als wäre sie hier, um Lucas in seiner Rolle als Vater zu bestätigen.
»Ja, ich war auf jeden Fall bestens auf die normale Schule vorbereitet. Und ich habe auch richtig von Dads Unterricht profitiert, weil ich die abenteuerlichsten Sachen wusste.«
»Ach, was denn?«
Mathilde war von allem hingerissen, was Ruby sagte. Ruby erzählte ihr vom Pilzesammeln, vom selbstgezogenen Gemüse, von der Kükenaufzucht, vom Jagen und Angeln. Sie erzählte, wie Lucas im Winter mit dem Schneepflug Schneisen auf dem See gezogen hatte, damit sie Schlittschuh laufen konnte, dass er mit ihr Artikel aus Discover oder National Geographic gelesen hatte. Lucas freute sich. Das machte ihn alles sehr zufrieden. Genau so hatte es laufen sollen.
»Und willst du das dann auch studieren?«
»Was?«
»Umwelt- und Naturwissenschaften.«
Über ihr mögliches Studienfach hatte Ruby noch nie mit Lucas gesprochen.
»Nein, ich überlege mir, englische Literaturwissenschaft zu studieren.«
Mathilde wäre fast von ihrem Stuhl gesprungen.
»Ich habe auch Englisch studiert.«
»Tja, meine Freundinnen und Freunde sagen alle, dass ich mich mit einem Abschluss in Englisch darauf freuen kann, auch in Zukunft Böden zu wischen und Softeis zu verkaufen, was ich beides jetzt schon mache.«
»Ganz Unrecht haben Sie nicht«, sagte Lucas. »Aber du hast ja noch jede Menge Zeit, dich umzuentscheiden.«
Mathildes Lachen klang gezwungen. »Sehr witzig«, sagte sie und sah dann wieder Ruby an. »Hat dein Vater dir erzählt, dass ich Lektorin bin?«
Fast hätte Ruby losgeprustet. Das Ganze war dermaßen absurd.
Am liebsten hätte sie gerufen, bis vor ein paar Stunden wusste ich ja nicht mal, dass es dich gibt.
Es störte sie, dass Mathilde alles Mögliche von ihr wusste, sie aber bisher nichts von Mathilde hatte wissen dürfen.
»Ich weiß gerade nicht mehr«, sagte sie. »Lektorin für was noch gleich?«
Nachdem die Teller abgeräumt worden waren, ging Ruby auf die Toilette. Sie wusch sich gerade das Gesicht mit kaltem Wasser, da kam Mathilde herein.
Ruby, es tut mir so leid, dass ich deine Mutter erwähnt habe. Dein Vater hat mir erzählt, wie schmerzlich das alles für dich ist und dass du eigentlich nicht darüber reden möchtest. Ich möchte keinen falschen ersten Eindruck hinterlassen.
Sie gab Ruby eine Visitenkarte. Mathilde Lavoie.
Steck sie ein. Falls du mal irgendetwas brauchst, egal was, dann ruf mich an. Dein Vater braucht nichts davon zu wissen. Das bleibt völlig unter uns, versprochen. Ich finde es wirklich schön und beruhigend, dich kennenzulernen. Er hat dich bestens großgezogen.
Ruby wollte etwas sagen, widersprechen und schüttelte den Kopf. Aber Mathilde hielt das für Bescheidenheit, und ehe Ruby ein Wort herausbekam, war sie schon in einer der Kabinen verschwunden. Als der Pickup wieder vor dem Haus hielt, stieg Ruby aus und warf die Tür zu. Sie hatte eine Show für ihn abgezogen, für ihn gelogen, und davon war ihr richtig schlecht. Seit sie denken konnte, wollte sie nichts mehr, als über ihre Mutter zu reden. Suchte verzweifelt nach jedem kleinsten Informationsschnipsel, jedem kleinsten Detail über sie. Ihr hatte er jedes Foto von ihrer eigenen Mutter vorenthalten, und dann zeigte er sie seiner Freundin?
Sophie und Ruby saßen mit zwei von Sophies Schwestern bei Sophie im Wohnzimmer und schauten ein paar Folgen Breaking Bad. Die Schwestern kannten die Serie alle schon, Ruby nicht. Trotzdem konnte sie sich nicht darauf konzentrieren und der Handlung kaum folgen. Ständig musste sie daran denken, dass Mathilde ein Foto ihrer Mutter gesehen hatte und an die gelben Umschläge, die irgendwo in Lucas Zimmer sein mussten. Sie hatte es immer noch nicht hineingeschafft, obwohl sie alles Mögliche ausprobiert hatte, von der Büroklammer bis zum hauchdünnen Schraubenzieher.
Sophie, kann ich mir mal dein Telefon ausleihen und eine Nachricht schicken?
Sophie verdrehte die Augen und warf es ihr zu. Spioniert dein durchgeknallter Dad dich immer noch aus?
Mathilde glaubte, sie wolle nichts über ihre Mutter wissen. Von den Lügen, in die sie sich gefügt hatte, war das die einzige, mit der sie sich nicht abfinden konnte. Sie wollte ihr eine Nachricht schicken. Zuerst aber googelte sie den Namen ihrer Mutter und klickte auf Bilder. Da waren sie, die Fotos ihrer Mutter, zahllose, beim Schlittenfahren, als junges Mädchen mit einem Basketball in den Händen, mit Talar und Absolventenhut beim Studienabschluss, in Krankenhauskleidung, auf einer Schaukel im Park. Ihre Mutter war schön. Mitten in einem Haufen zusammengekehrter Herbstblätter, die sie in die Luft warf. Das ganze Foto ein einziges Gold. Ihre Mutter, wie sie mit glücklicher Miene nach unten schaute. Und Ruby wusste, was auf dem Bild nicht zu sehen war. Sie selbst. Ihre Mutter schaute sie an. Mathildes Visitenkarte war in ihrem Portemonnaie versteckt. Und sie zog sie hervor, tippte die Nummer ein und dann eine Nachricht, über die sie nicht weiter nachgedacht hatte, bis sie sie schrieb.
Hallo Mathilde, hier ist Ruby Chevalier. Wir haben uns vor ein paar Wochen kennengelernt. Für mich ist es gar nicht schmerzlich, über meine Mutter zu reden. Ich möchte unbedingt mehr über sie wissen, immer schon. Mein Vater weigert sich, mit mir über sie zu reden und hat mir auch das Foto nicht gezeigt, das er Ihnen gezeigt hat. Ich kenne keine Fotos von ihr, bis auf die im Internet. Und eins, das mir geschickt wurde. Sie haben gesagt, ich könnte mich jederzeit melden und dass das unter uns bleibt. Ich möchte, dass Sie wissen, wie sehr ich mir wünsche, mehr über Sie zu erfahren.
Energisch tippte sie die Buchstaben, einen nach dem anderen. Auch ihre Finger konnten wütend sein. Sie las die Nachricht nicht noch einmal durch, sondern drückte nur auf Senden. Sie hörte die anderen im Zimmer lachen und reden, empfand sich selbst aber als weit weg von ihnen. Bei Sophie zu Hause fühlten sich alle wohl miteinander, lümmelten entspannt zusammen herum. Bei Ruby saßen alle einzeln und stocksteif auf ihren Stühlen oder hinter verschlossenen Türen, wenn sie bloß hier bei ihnen im Wohnzimmer bleiben könnte. Ihr eigenes Telefon piepste mehrmals, Lucas wahrscheinlich. Sie schaute gar nicht drauf. Später bot Sophie ihr an, sie nach Hause zu fahren. Sie saßen im Auto, warteten, dass es drinnen warm wurde und hörten Writer in the Dark von Lord. Zwischendurch nur einzeln angeschlagene Töne auf dem Klavier.
Und? Fragte Sophie.
Ja, sagte Ruby. Gefällt mir.
Sophies Nachbarn hatten die Bäume vor dem Haus mit Lichterketten geschmückt, die mit den großen Lämpchen, die Ruby am liebsten mochte. Sophie legte den Gang ein und sang mit, während sie die Einfahrt entlang rollten. Lord sang von Müttern und Töchtern, ihrer Verbindung. Ruby dachte an die vielen Bilder von ihrer Mutter, Reihe um Reihe. Sie waren erst ein paar Meter weit gekommen, als ihnen von der Straße, mehrere hundert Meter vor ihnen, Scheinwerfer entgegenkamen. Vielleicht Cecilia, die von der Arbeit kommt. Das Auto fuhr schnell. Sophie blendete ein paar Mal auf. Warum fährt sie nicht zur Seite? Das Licht der entgegenkommenden Scheinwerfer füllte Sophies Wagen, blendete sie. Was rast sie denn so? Unwillkürlich drückte Ruby die Hände ans Armaturenbrett, als könnte sie damit aufhalten, was da in sie hineinrasen würde. Sophie beschleunigte zur Ausfahrt hin, holperte über den Randstein. Die Räder rutschten auf dem vereisten Untergrund, auch der andere Wagen schlingerte. »Da will uns ernsthaft einer rammen«, rief Sophie. Ruby schrie auf, da drehten die Scheinwerfer vor ihnen zur Seite ab. Sophie trat auf die Bremse. Ein Pickup versperrte ihnen den Weg. »Lucas.« »Oh Gott, das ist mein Dad.« Noch bevor Ruby selbst die Tür öffnen konnte, zerrte Lucas sie schon an der Kapuze ihrer Jacke nach draußen. Sie fiel auf den harten Boden und er zog sie weiter. Sophie war aus dem Auto gesprungen und rief nach ihrer Mutter. Ein paar ihrer Schwestern standen bereits draußen. »Holt Mom! Ruf die Polizei!« brüllte Sophie. »Nein!« schrie Ruby. »Nein, nicht!« »Wo ist es?« brüllte Lucas sie an. Ruby sah ihn nur entgeistert an. »Wo ist es?« Er schnappte sich ihre Tasche und leerte sie aus, hob das Handy auf, das er ihr gekauft hatte, und schmiss es wieder zu Boden, fasste in ihre Jackentaschen, klopfte ihre Jeans ab. Ruby blieb einfach stehen, während er ihren ganzen Körper nach einem zweiten Telefon absuchte und schaute zu Sophies Schwestern hin, die sich das ansahen.
»Aufhören! Hören Sie sofort auf! Sie verlassen auf der Stelle mein Grundstück!«
Das Licht auf der Veranda ließ Mrs. Dragons blondes Haar von hinten erstrahlen. Lucas hatte sich gebückt, um etwas vom Boden aufzuheben, und fuhr im selben Moment zu Mrs. Dragon herum, als Ruby nach ihrer Tasche greifen wollte. Seine Arme prallten ihr seitlich gegen das Gesicht. Ruby ging zu Boden. Sophies Mutter beugte sich über sie. Sie sagte Lucas, er solle verschwinden. Sophie hatte sich hingekniet. Sie sagte die ganze Zeit, alles gut. Aber es schien von weit her zu kommen. Die Weihnachtsbeleuchtung vor dem Haus der Nachbarn blinkte. Am Himmel etwas wie eine Wolke, obwohl es dunkel war.
»Das war ein Unfall«, sagte Lucas.
Er hockte sich hin, wollte Ruby auf die Füße ziehen.
»Bewegen Sie sie nicht. Sie muss ruhig liegen bleiben.
Ruft einen Krankenwagen.«
Mrs. Dragons Stimme hatte das Kommando übernommen.
»Bitte, Mrs. Dragon«, sagte Ruby.
»Nicht.« Sophie hatte angefangen, Rubys Sachen vom Boden aufzusammeln und in die Tasche zurückzustecken. Lucas riss ihr die Tasche aus der Hand und schaltete die Taschenlampe an seinem Smartphone ein, leuchtete den Boden ab. Er ging zu der offenen Beifahrertür hinüber und leuchtete hinein.
»Lassen Sie die Finger von meinem Wagen«, sagte Mrs. Dragon.
Ihre Stimme zitterte vor Wut.
»Und verschwinden Sie von meinem Grundstück.«
Ruby setzte sich auf.
»Langsam«, sagte Mrs. Dragon. »Warte noch einen Moment.«
»Bitte, ich gehe einfach nach Hause. Bitte, es tut mir alles so leid.« Lucas kam zurück. Nicht einmal eine Jacke trug er. Er beugte sich herunter und zog Ruby auf die Füße.
»Steig ein.«
Mrs. Dragon hielt sie an der Hand fest und legte ihr einen Arm um die Taille. »Bleib bei uns, Ruby. Bleib die Nacht hier, bis sich alles wieder beruhigt hat.« Ruby sah Sophies Gesicht im Scheinwerferlicht des Autos ihrer Mutter, ihre weit aufgerissenen Augen in der Dunkelheit. Auf der Veranda standen Sophies Schwestern. Sophie weinte. Das alles hatte sie ihnen angetan, Ruby.
»Nein, ich will nach Hause.«
Noch ganz benommen humpelte sie zum Pickup. Als sie vor der Beifahrertür stand, musste sie sich ins Gras knien und sich übergeben. Sie wischte sich nicht einmal den Mund ab, hatte keine Energie mehr, sich gegen irgendwen zu wehren, wollte keine Polizei, wollte nicht, dass noch mehr Menschen verletzt wurden. Sie wollte nur nach Hause zu Clover und Adelaide und sehr, sehr lange schlafen. Irgendwie hiefte sie sich in den Pickup und lehnte die Stirn ans Armaturenbrett. Sie hielten vor einem Laden und Lucas stieg aus und holte einen großen Beutel Eis.
Leg das Gesicht da drauf.
Ruby packte das Eis ans Fenster, lehnte ihr Gesicht dagegen und schloss die Augen. An der Abzweigung von der Hauptstraße hielt Lucas und rief Ethan an.
Ethan, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Kannst du Adelaide bei mir zu Hause abholen? Ich bin schon fast da, es wäre also toll, wenn du sie gleich holen könntest.
Ein paar Minuten lang blieben sie so sitzen. Dann sagte Lucas,
Ruby, wir müssen die Geschichte klarkriegen, weil wir ja beide wissen, dass es ein Unfall war. Aber wir müssen erklären können, was passiert ist. Ich wusste nicht, wo du bist nach der Arbeit nicht nach Hause gekommen und auch nicht ans Handy gegangen. Da habe ich mir Sorgen gemacht und war wütend. Ich bin zu den Dragons gefahren, du bist aus ihrem Auto gestiegen, hast versehentlich deine Tasche umgekippt und dann hast du einen Schritt nach vorn gemacht, als ich mich gerade wieder aufrichten wollte.
Ruby hörte ihm nur halb zu. Es kam ihr alles so sinnlos vor. Sie spürte, wie das Eis an ihrem Gesicht schmolz und ihr ein paar Tropfen den Nacken entlang rannen. Ruby, 2017. Ruby kniete vor der Badewanne und Clover goss aus einem Messbecher warmes Wasser über ihren Kopf, verteilte das Shampoo, wusch ihr sanft das Erbrochene aus den Haaren und passte dabei auf, nicht an ihre rechte Gesichtshälfte zu kommen. Die Finger ihrer Großmutter an ihrer Kopfhaut, das warme Wasser, ihr gesenkter Kopf, ihre Haare ein nasser Vorhang. Fast wie eine Erinnerung. So hatte ihr vor langer Zeit jemand die Haare gewaschen. In ihrem Kopf drehte sich alles, das Gesicht pochte. Clover brachte sie ins Bett, wickelte ihr ein Handtuch um die Haare und legte ihr einen Beutel tiefgefrorene Erbsen an die Wange. Ruby schloss die Augen. Jetzt war alles wieder ganz sauber. Sie schlief unruhig, wachte manchmal auf und war noch ganz vom Traum umfangen. Jemand hockte an der Decke und redete. In der Zimmerecke war ein Wald, Schatten, Geflüster. Immer wenn sie die Augen aufmachte, saß Clover neben ihr und hielt Wache, stellte ihr Fragen nach aktuellen Fakten und Rechenaufgaben.
Mir geht's gut, Clover. Ich habe keinen Gehirnschaden. Aber vielleicht eine Gehirnerschütterung oder innere Blutungen. Du schaust zu viel fern.
Ruby ging nicht zur Schule. Ihr Gesicht war grün und blau geschwollen und sie hatte ein blaues Auge, zwei breite, tiefviolette Streifen gleich unterhalb des Lids. Lucas konnte sie kaum ansehen und Ruby hatte fast schon wieder Mitleid mit ihm. Er fuhr nicht nach Montreal. Adelaide hatte er erzählt, sie hätten alle eine Magen-Darm-Grippe. Ruby vermutete, dass sie so tun sollte, als hätte sie Bauchschmerzen, falls Adelaide doch auftauchte. Er übernahm Rubys Aufgaben im Haushalt und wieder verlor niemand von ihnen ein Wort über das, was passiert war. Lucas schickte Ruby ein Bild von den Hennen aus dem Stall aufs Telefon, aber sie wechselten kein Wort. Die Woche verging wie im Nebel, sogar das Wetter schien wie betäubt. Umhüllt von eisigem Dunst krochen sonnenlose Tage der längsten Nacht des Jahres entgegen. Niemand wagte sich über die Grenzen des Grundstücks hinaus. Ruby und Clover verließen kaum je das Wohnzimmer. Sie verbrachten ihre Tage im Schlafanzug und schauten alte Filme, ohne dass Lucas etwas dagegen sagte. Ruby stand gerade an der Spüle, als sie eine Autotür zuschlagen hörte. Aus einem Kleinwagen stiegen ein Mann und eine Frau. Draußen war alles grau, braun und diesig. Die kahlen Äste, der vereiste Boden. »Da kommt jemand«, rief sie. Dann ging sie ins Wohnzimmer und setzte sich zu Clover. Als geklingelt wurde, zuckte sie zusammen. Sie hatte ganz vergessen, dass sie überhaupt eine Klingel besaßen. Clover blieb sitzen. Noch während Lucas die Treppe herunterkam, wurde erneut geklingelt. Erst schloss er die Tür zwischen Wohnzimmer und Küche. Dann besann er sich anders und ließ sie einen Spalt offen.
Die Frau stellte sich und den Mann vor. »Lucas Chevalier?«
»Wir kommen vom Jugendamt, Abteilung Familienbetreuung.«
Clover und Ruby saßen ganz still und lauschten.
»Uns wurde eine Meldung gemacht, und Ruby Chevalier war die ganze Woche nicht in der Schule.«
»Oh«, sagte Lucas.
»Sie ist krank. Ich hätte natürlich in der Schule Bescheid geben müssen. Mein Fehler. Nach den Ferien schicken wir gleich ein ärztliches Attest.«
Ruby konnte ihn nicht sehen, hörte aber an seiner Stimme, dass er sich locker und freundlich gab. Den Lucas zeigte, den unweigerlich alle mochten.
»Nein«, sagte die Frau. »Es geht nicht darum, dass sie gefehlt hat. Uns wurde ein Verdacht auf möglichen Kindesmissbrauch und Vernachlässigung zum Schaden von Ruby Chevalier gemeldet. Wir sind hier, um eine Begutachtung durchzuführen.«
»Ich kann Ihnen versichern, nichts Derartiges ist hier der Fall. Können wir für die kommende Woche einen Termin vereinbaren? Dann kann Ruby Ihnen das auch selbst bestätigen. Wie gesagt, sie ist noch nicht wieder hundertprozentig auf dem Damm.«
Ruby spürte eine Enge in der Brust. Clover verzog keine Miene. Sie hörte alles, sagte aber nichts.
»Es handelt sich aktuell nur um eine Begutachtung, Mr. Chevalier, nicht um Ermittlungen. Wir möchten diese Begutachtung heute durchführen. Wenn Sie uns daran hindern, werden wir offizielle Ermittlungen aufnehmen. Die Begutachtung dient nur dazu, die Sicherheit und das Wohlergehen der Minderjährigen festzustellen.«
Ruby war in großer Sorge gewesen, was Sophies Mutter und ihre Schwestern jetzt wohl von ihr denken würden. Schließlich hatte sie ihnen all diesen Ärger ins Haus geschleppt. Sie befürchtete, Sophies Mutter würde sie in Zukunft nicht mehr da haben wollen und Sophies Schwestern könnten sich von ihr abwenden. Aber sie war nie auf den Gedanken gekommen, dass sie den Vorfall melden würden.
Die Frau verlangte die Erlaubnis, allein mit Ruby zu sprechen, ohne Lucas. Sie würden auch ihn und die Großmutter allein befragen. Lucas blieb anscheinend keine Wahl. Er ließ sie herein. Als sie ins Wohnzimmer traten, meldete sich als erstes Clover zu Wort.
»Können Sie meine Nachbarin Adelaide Puckett herholen? Ich möchte sie gern bei mir haben. Sie wohnt nur ein Stück die Straße runter. Ruby gibt Ihnen die Telefonnummer.«
Ruby hielt den Kopf gesenkt, verdeckte mit der Hand ihre rechte Gesichtshälfte. Die Frau hatte sich mit ihr an den Küchentisch gesetzt.
»Lässt du mich bitte dein Gesicht ansehen, Ruby?«
Sie hatte eine sanfte Stimme. Ihr dunkles Haar trug sie kurz, mit einem Undercut hinten und an den Seiten. Und sie hatte ein Piercing in der Nase. Sie sah überhaupt nicht aus wie eine Vertreterin des Staates Vermont. Jetzt wartete sie. Ruby ließ die Hand sinken und die Frau machte sich ein paar Notizen auf ihrem Formular.
»Kannst du mir sagen, was zu diesen Verletzungen geführt hat?«
Lucas hatte ihr genau erklärt, was sie sagen sollte, und das entsprach ja auch weitestgehend dem, was passiert war. Er hatte sich abrupt umgedreht, genau in dem Moment, als sie sich bücken wollte, um die Sachen wieder aufzuheben, die aus ihrer Tasche gefallen waren.
»Warst du bewusstlos, als du hingefallen bist?«
»Nein.«
»Dir war nicht kurz schwarz vor Augen?«
»Ich war etwas benommen, aber bei Bewusstsein.«
»Musstest du dich übergeben?«
»Ja.«
»War dein Vater mit dir beim Arzt?«
»Nein, es ging mir dann wieder besser.«
Die Frau ging eine Reihe weiterer Fragen von dem Formular durch. »Warst du an dem Abend in der Einfahrt körperlicher Gewaltanwendung ausgesetzt? Wurdest du gewaltsam zu etwas gezwungen? Hat dein Vater dich schon einmal geschlagen oder zu etwas gezwungen?«
»Er hat mich nie geschlagen. Das war ein Unfall.«
»Hast du Angst, dass es Folgen für dich haben könnte, wenn du mit uns redest? Wird dein Vater dich bestrafen?«
»Nein.«
»Bist du in Gefahr? Fühlst du dich sicher?«
Nachdem die beiden vom Jugendamt gegangen waren, setzten sich Adelaide und Clover an den Küchentisch und Lucas ging zurück nach oben. Ruby verkroch sich wieder in ihren Kokon aus Decken auf dem Sofa im Wohnzimmer, zog sie sich über den Kopf. Sie hatte alles so gesagt, wie es richtig war. Lucas hatte keinen Grund, wütend zu werden. Sie hörte seine Schritte auf der Treppe, hörte an seinem Seufzen, dass er ins Zimmer gekommen war. Sie blieb unter der Decke liegen. Dann ertönte von der Küche her Adelaides Stimme.
»Ich gehe jetzt, Lucas. Aber gleich morgen früh komme ich wieder. Clover hat mich darum gebeten. Sie braucht Hilfe. Sie ist meine Nachbarin und sie hat mich darum gebeten. Adelaides Stimme klang angespannt. Im Grunde war sie eigentlich nur hier, wenn Lucas nicht da war. Seit er die Stelle in Montreal hatte, war sie immer öfter vorbeigekommen. Sie kannte Lucas sein Leben lang. Ein faules Ei. Dieses schleichende, abscheuliche Gefühl. Ruby hielt die Luft an. Lucas erwiderte nichts, aber sie hörte ihn deutlich atmen. »Und du, Ruby?« Adelaides Ton war immer noch streng. »Morgen ziehst du dich an.« Sophies Schwester Cecilia hatte einen Schminktisch in ihrem Zimmer, mit runden weißen Lampen um den Spiegel. Er erinnerte Ruby immer an eine Theatergarderobe aus einem 40er-Jahre-Film. Es gab Unmengen Töpfchen und Tiegelchen mit Pinseln, Puder, Foundation, falschen Wimpern. Kleine Tuben mit Glanzcreme und Stifte zum Highlighten, Konturieren, Umranden. Von den meisten wusste Ruby gar nicht, wofür sie gut waren. Sie war überglücklich, wieder hier zu sein. Als sie mit Sophie durch die Tür gekommen war, hatten die Schwestern sie gleich umringt und keine tat, als ob Rubys Gesicht nicht grün und blau wäre. Sie murmelten Mitleidsbekundungen, sagten »Oh weh«. Es war viel einfacher gewesen als in der Schule, wo alle sie angestarrt, dann aber so getan hatten, als ob ihnen gar nichts auffiele. Cecilia drehte Rubys Gesicht ins Licht, dann sagte sie »Komm mit in mein Zimmer«. Die Schwellungen an der Wange waren zu einem gelblichen Ton mit einer Spur Lila darin verblasst, aber sie hatte immer noch die dunklen Streifen unter dem Auge. Kein Mensch wird noch was davon sehen. Cecilia tupfte Ruby mit den Fingerspitzen Foundation ins ganze Gesicht und verwischte sie dann vorsichtig mit einem Pinsel. Tut's weh? Nein, gar nicht. Sieht nur so aus. Es war Rubys 18. Geburtstag und die Dragons schmissen ihr eine Party. Sophie meinte, ihre Mutter habe praktisch darauf bestanden, obwohl die Szene vor dem Haus mit Lucas erst 2 Wochen her war. Natalie und Wyatt würden kommen. Die Juniors und Seniors aus dem Ruderteam. Ein paar andere aus der Schule. Sophie hatte sie vor 2 Tagen an der Bushaltestelle regelrecht dazu genötigt. »Du musst ja sagen. Natalie und ich haben alle eingeladen und meine Mom hat schon die Zutaten für den Kuchen gekauft.« Eine ihrer Schwestern würde auflegen. Ruby hielt sich die Hand über die Wange und das rechte Auge. »Ich kann nicht.« »Doch, du kannst. Das lässt sich alles überschminken. Und du feierst gefälligst deinen 18. »Ist deine Mom denn nicht wütend?« »Wie eine Furie.« »Oh mein Gott, Ruby, nicht auf dich. Dein Dad war voll übergriffig. Wie er dich abgetastet und deine Tasche ausgekippt hat.« »Weiß Natalie davon?« »Ja, ich habe sie erzählt.« Nicht konkret das mit dem Telefon, aber dass dein Dad ausgerastet ist und es einen Aufstand gegeben hat. All diese Wörter. Ausraster, zertrümmert, kaputt, grün und blau. Als Cecilia fertig war, forderte sie Ruby auf, sich umzudrehen und in den Spiegel zu schauen. Mein Gott, ich sehe ja besser aus als vorher. Keine Spur war mehr auf ihrer Haut zu sehen. Cecilia hatte ihr dichte Wimpern gezaubert, schön geformte Brauen, alles, was dazugehörte. »Moment«, sagte sie jetzt, »so als Geburtstagskind?« Sie klebte ihr je ein Strasssteinchen innen in die Augenwinkel. Ruby tippte einen davon mit dem Finger an, rechnete damit, dass er abfiel. »Wimpernkleber«, sagte Cecilia, »du siehst Hammer aus.« In Sophies Zimmer tranken sie Wodka-Cola. »Runter damit, bevor Natalie kommt«, sagte Sophie. »Unsere Moralpolizei.« Ruby musste lachen und griff sich an die Wange. Das tat immer noch weh. Sie würde über Nacht bleiben. Das hatte sie Lucas einfach so mitgeteilt. »Sophie macht am Freitag eine Party für mich zu meinem 18. und ich übernachte bei ihr.« Sie wusste, dass er nichts dagegen sagen würde. Es war der erste Tag, an dem sie wieder zur Schule ging. Ihr Gesicht war immer noch grün und blau und sie war 18. Sophies Mutter hatte ihn angezeigt und Ruby war klar, dass er das als Loyalitätsbruch sehen würde. Aber sagen würde er nichts. Die Mädchen aus dem Ruderteam schenkten ihr ein gerahmtes Schwarz-Weiß-Foto, das nach einem Rennen aufgenommen worden war. Es war auch schon im Sportteil einer Burlingtoner Zeitung erschienen. Ruby das Gesicht zur Kamera gedreht, mit strahlender, erleichterter Miene.
Von Natalie bekam sie alle Tribute von Panem-Bände in einer Kassette.
Weil du ja immer meine gelesen hast.
Oh, danke schön. Ich werde sie jedes Jahr lesen. Natalie wich ihr den ganzen Abend nicht von der Seite. Und Ruby verstand, dass sie die letzten anderthalb Jahre bedauerte, die Distanz, die sich wie ein Keil zwischen sie geschoben hatte. Irgendwann beim Tanzen umarmte Ruby sie.
»Mir geht's gut. Mach dir nicht so viele Sorgen.«
Natalie sah aus, als würde sie gleich losheulen. Sophie schenkte ihr einen selbstgestrickten Pulli, im gleichen Farbton wie die Halskette, die sie ihr im Jahr zuvor gehäkelt hatte. »Du bist Waldgrün. In der Farbe sehe ich dich immer.«
»Ich kann nicht fassen, dass du noch nie bei irgendwem übernachtet hast«, sagte Sophie später, als sie im Bett lagen.
»Ich auch nicht.« Lola, Sophies King Charles Spaniel, lag zwischen ihren Betten auf ihrem eigenen Hundebett und schnarchte, und sie mussten beide lachen.
»Lola ist mein persönlicher ASMR-Soundtrack.«
»Ich finde das auch sehr beruhigend. Vielleicht kannst du sie ja für mich aufnehmen.«
»Ist bei dir zu Hause alles okay? Mit deinem Dad und so?«
Ruby zog die Decke bis zum Kinn.
»Glaub schon. Aber ich weiß auch nicht. Niemand von uns spricht darüber. Lukas ist jetzt wieder öfter da, arbeitet teilweise von zu Hause aus. Er ist nur noch 2 Nächte die Woche in Montreal. Ich denke also, Mathilde und er haben sich getrennt.«
»Sie hätte ihm deine Nachricht nicht zeigen dürfen. Da sagt sie, du kannst dich jederzeit bei ihr melden, und dann zeigt sie ihm gleich alles und antwortet dir nicht mal.«
»Irgendwie kann ich nicht glauben, dass sie das gemacht hat«, sagte Ruby.
»Muss sie aber. Woher hätte er das sonst wissen sollen?« Im Bruchteil einer eisigen Sekunde wurde Ruby klar, woher. Sie wusste, dass sie richtig lag und dass sie Sophie nichts davon sagen konnte. Er spionierte auch Mathilde aus. Als die Temperatur unter 25 Grad minus sank, traute Ruby sich nicht mehr, die Hühner nach draußen zu lassen. Adelaide hatte ihr gesagt, sie solle ihnen die Kämme und die Kehllappen mit Vaseline einreiben, damit sie keine Frostbeulen bekämen. Sophie und Natalie fanden das irrsinnig komisch, als Ruby ihnen im Bus davon erzählte. Sie führten eine Liste mit Adelaides Lifehacks, auf der auch stand, dass man Batterien springen lassen solle, um zu sehen, ob sie noch gut waren, und eine Strumpfhose über den Staubsauger ziehen, wenn eine Nadel runtergefallen war. Adelaide war jetzt fast täglich im Haus, saß mit Clover in der Küche und kümmerte sich immer mehr um die Wäsche und das Kochen.
»Ist dir aufgefallen, dass Clover viel mehr schläft als sonst?«, fragte Ruby sie.
»Deine Großmutter ist müde. Sie will, dass du auf eine gute Uni gehst und dir ein Leben weit weg von hier aufbaust.«
»Ist Clover krank?«
»Nein«, sagte Adelaide, »aber sie ist alt und macht sich Sorgen.«
Diese Äußerung klang irgendwie verhängnisvoll.
In letzter Zeit musste Clover sich immer öfter hinsetzen, wenn sie Möhren schnippelte oder im Rindergulasch rührte. Dann stützte sie die Ellbogen auf den Tisch und sagte, »Ich bin erledigt« oder »Ich bin groggy«. Adelaide fand, Clover habe sich viel zu lange im Haus vergraben. Sie komme ja gar nicht mehr raus. Das stimmte, und es machte Ruby traurig. Sie hatte einen Führerschein, war aber ständig in der Schule, beim Rudern oder bei der Arbeit. Und außerdem war Lukas mit dem Pickup unterwegs. Adelaide fing an, mit Clover kleine Ausflüge zu machen. Einfach eine Spritztour, ein bisschen Natur sehen oder shoppen gehen, manchmal auch nur auf einen Kaffee nach Burlington. Lukas gefiel das nicht. Er meinte, Clover sollte bei der Kälte nicht über die vereisten Gehwege laufen, das sei gefährlich. Adelaide ignorierte ihn.
»Sie fragt mich nicht mal mehr. Sie nimmt sie einfach mit.«
Das sagte Lukas in einem »Ist-es-zu-fassen-Ton«. Ruby erwiderte nichts. Sie vertiefte sich weiter in ihr Geschichtsbuch. Warum sollten zwei Frauen, die eine über 70, die andere über 80, ihn überhaupt wegen irgendwas um Erlaubnis fragen? Zwei Banditen beobachten eine Frau beim Haarekämmen. Man sieht sie von der Seite, in einer Einstellung, die ihre Kurven zur Geltung bringt. Ihr Mann ist kürzlich gestorben. Der ältere Bandit sagt zum Jüngeren, sie werde bald einen anderen Mann finden. Dann fügt er noch etwas in der Art hinzu, sie sei genau die Sorte Frau, die ein so tiefes, einsames Verlangen in sich trage, dass nur ein Mann es stillen könne.
Also ehrlich, Clover.
Ruby hob fassungslos die Hände. Echt jetzt? Die Szene war so schlecht, dass Clover lachen musste. Ruby auch. Clover lachte richtig, so sehr, dass Ruby Angst bekam. So lachte sie sonst nie. Sie rang nach Luft und hielt sich den Bauch. Bekam sie gerade einen Herzinfarkt? Aber dann putzte sie sich die Nase, wischte sich die Augen und setzte sich immer noch kichernd wieder aufrecht hin. Die Küchentür fiel krachend zu. Sie hatte ihn nicht kommen hören.
Ruby, komm her.
Die Stimmung erstarb. Lukas war wütend. Er hielt einen Umschlag und einen Brief in der Hand.
Du hast dich an der Penn beworben. Obwohl ich dir ausdrücklich verboten hatte, das zu tun. Hinter meinem Rücken?
Auf ihren Bewerbungen hatte sie die Adresse der Schule angegeben. Wie war Lukas an den Brief gekommen?
Antworte!
Er schlug mit der Faust auf den Tisch.
Der Brief ist für mich. Du hättest ihn nicht öffnen dürfen.
Du bist hier in meinem Haus. Und solange das so ist, tust du, was ich sage.
Sie ist in meinem Haus, sagte Clover, die jetzt neben Ruby stand. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich bewerben.
Halt dich da raus, sagte Lukas. Ich rede mit meiner Tochter über Disziplin, Respekt und dass sie tun soll, was man ihr sagt. Ich werde dafür nicht zahlen. Und sie bekommen auch keine Bankverbindung von mir.
Du willst sie daran hindern, aufs College zu gehen?
Ich will sie daran hindern, auf dieses College zu gehen. Sie hat mich hintergangen.
Sie ist 18.
Lass sie. Halt dich da raus, Clover.
Nein.
Wenn es um ihre Zukunft, dieses Haus und alles geht, trifft sie die Entscheidungen, nicht du.
Ich bin ihr Vater.
Ich entscheide.
In diesem Haus entscheidet sie selbst.
Nicht, solange sie unter meinem Dach lebt. Es ist mein Dach. Und danach ihres. Dieses Haus geht an sie.
Ruby rang nach Luft, spürte, wie ihr alles Blut aus dem Gesicht wich. Warum tat Clover Lukas das an? Und ihr?
Lukas trat einen Schritt zurück, verschränkte die Arme, legte den Kopf schief, wie um sie auf die Probe zu stellen.
Hat die alte Hexe dich dazu angestiftet?
Ich habe mein Testament längst gemacht, bevor Adelaide Puckett mit ihren Besuchen angefangen hat.
Hör auf, Clover, rief Ruby, bitte. Du machst mir Angst.
Lukas blickte von einer zur anderen, drehte sich dann auf dem Absatz um und stapfte zurück nach draußen.
Ruby sank wieder in ihren Sessel. Clover blieb einen Augenblick lang neben ihr stehen, dann ging auch sie. Ruby hörte ihre langsamen Schritte auf der Treppe. Am nächsten Morgen stand Ruby früh auf. Lukas war noch nicht zurückgekommen und sie fuhr mit dem Fahrrad zum Postamt im Ort. Sie hatte ihren Schülerinnenausweis mitgenommen. Am Schalter saß Dale Everett und sie hielt ihm den Ausweis hin.
»Ich möchte, dass Sie von jetzt an alle Briefe an mich postlagernd hier in Middle Lake sammeln. Niemand außer mir, weder mein Vater noch meine Großmutter, ist berechtigt, sie abzuholen.«
»Geht in Ordnung, Ruby«, sagte Dale.
Draußen rief sie Lukas an.
»Ruby, ich bin dir nicht böse.«
»Ich informiere dich hiermit, dass ich gerade auf dem Postamt Anweisung erteilt habe, meine Post in Zukunft postlagernd zu sammeln.« Und ich habe ihnen auch gesagt, dass nur ich sie abholen darf. Niemand sonst ist berechtigt, Post für mich in Empfang zu nehmen. Auch du nicht. Das habe ich ihnen ausdrücklich gesagt.
Lukas schwieg für einen Moment.
Hat dich jemand dazu angestiftet?
Zu was angestiftet? Dass ich meine Post selbst öffnen und lesen möchte?
In diesem Zustand kann ich nicht mit dir reden, sagte er. Du bist ja total hysterisch.
Damit beendete er das Gespräch. Sie hatte nicht einmal mehr die Möglichkeit, ihm zu sagen, dass sie von den gelben Umschlägen wusste, die er immer abgefangen hatte, und auch wusste, dass die Sendungen für sie bestimmt gewesen waren. Das Eis auf den Bäumen taute ab und lief in kleinen Rinnsalen zum See hin, so dass es ständig klang, als würde es regnen. Ruby war zu ihrer Sonntagsschicht bei Schneiders geradelt und dankbar für einen Grund, das Haus zu verlassen. Der Schnee war geschmolzen, ihre Fahrradreifen schmatzten auf der matschigen Straße und fügten sich in die generelle Geräuschkulisse von fließendem Wasser ein. Bald konnte sie wieder auf dem See rudern und nächsten Monat würde sie erfahren, welche Universität sie angenommen hatte.
Sie war früh aufgebrochen, um vorher noch bei der Post vorbeizuschauen und zu sehen, ob etwas für sie gekommen war. Auf der Route 2 fuhr sie vorsichtiger, wegen des Schneematschs und des dichteren Verkehrs. Hinter ihr wurde ein Pickup langsamer. Ruby hielt den Lenker fester. Der Wagen überholte sie und fuhr dann ein Stück vor ihr unvermittelt an den Rand. Lucas. Er ging um den Pickup herum und öffnete die Rückklappe. Ruby stieg vom Fahrrad, schob es ohne ein weiteres Wort zu ihm hin und er lud es in den Pickup. Irgendwas stimmte nicht, das wusste sie.
Es ist was passiert. Clover ist zusammengebrochen. Sie ist schon auf dem Weg ins Krankenhaus.
Ich war doch gerade noch bei ihr, am Tisch, mit ihr und Adelaide.
Sie glauben, es ist ein Schlaganfall.
Ruby fühlte sich, als würde ihr Innerstes nach außen gekehrt.
Wird sie wieder gesund? Weißt du das? Ich weiß bisher noch gar nichts.
Lucas war aufgewühlt. Er wollte noch etwas sagen, brachte aber kein Wort heraus. Nichts im Haus lief mehr, wie es sollte. Das machte Ruby traurig. Sie wusste, dass er seine Mutter liebte. In der Notaufnahme sprach Lucas mit den Leuten am Empfang und Ruby ging zu Adelaide ins Wartezimmer. Sie saß ganz allein hinten in einer Ecke bei den Automaten. Als sie Ruby sah, klopfte sie auf den Stuhl neben sich. Ruby setzte sich und Adelaide griff nach ihrer Hand.
»Bisher weiß ich nichts. Ich war gerade dabei, uns einen Kaffee zu machen, und sie erzählte irgendwas. Dann konnte sie auf einmal nicht mehr sprechen. Ihr Gesicht wurde auf einer Seite ganz schlaff. Die klassischen Symptome. Ich habe sofort den Notruf gewählt. Sie war noch ganz schnell da. Sie hat sehr, sehr gute Chancen. Bei Schlaganfällen ist es vor allem immer eine Frage der Zeit.«
Adelaide rieb Ruby den Arm, wie um sie zu beruhigen, drückte ihr das Handgelenk.
»Clover ist stark. Das weißt du auch.«
Ruby nickte. Sie warteten stundenlang. Lucas war unruhig und wollte sich nicht in Adelaides Nähe setzen. Er wackelte ungeduldig mit einem Bein, ging immer wieder zum Empfang, wanderte im Flur auf und ab. Schließlich erschien eine Ärztin. »Sind Sie die Angehörigen von Clover Chevalier?« fragte sie. Lucas stand auf.
»Ja, wir, meine Tochter und ich.«
Er nahm Ruby am Ellbogen, trat mit ihr vor und schloss Adelaide aktiv aus. »Kommen Sie doch bitte mit«, sagte die Ärztin. In einem kleinen Zimmer mit kahlen Wänden erklärte sie ihnen Clovers Zustand. »Sie ist noch nicht außer Gefahr. Die nächsten paar Tage sind entscheidend. Nach einem Schlaganfall kann es zu Verwirrtheit kommen, zu Gedächtnisverlust und chronischer Erschöpfung. Sie wird viel Unterstützung brauchen, wenn wir sie wieder entlassen, entweder zu Hause oder in eine Einrichtung.« Clover schlief und sah sich selbst kaum mehr ähnlich. Die linke Hälfte ihres Mundes hing schlaff herunter. Sie hing an lauter piepsenden und pochenden Apparaten. Aus einem Tropf rann durch einen Schlauch Infusionsflüssigkeit in ihren Arm. Lucas blieb am Fuß des Bettes stehen, aber Ruby ging näher heran und berührte Clovers nackten Arm.
»Ich bin's, Ruby.«
Clover regte sich nicht. Am liebsten hätte Ruby ihr den Mund geschlossen, ihr die Haare wieder ordentlich zum Knoten gesteckt. Warum hatten sie den bloß gelöst? Sie beugte sich vor, um Clover ins Ohr zu flüstern.
»Auch wenn du finden würdest, das ist Kokolores, sag ich's dir trotzdem. Ich wollte, ich hätte dir öfter gesagt, wie lieb ich dich habe. Ich komme dich jeden Tag besuchen. Die Schule ist ja ganz in der Nähe.«
Clover war erschöpft. Inzwischen konnte sie sich wieder aufsetzen und sprechen, aber nie lange. Wenn sie etwas sagte, dann schleppend und undeutlich. Und trotzdem klang sie jeden Tag wieder etwas mehr nach sich selbst. Auch Adelaide war fast jeden Tag da. Und Lucas kam, wenn Ruby dort war, als wüsste er nicht, was er allein mit seiner Mutter anfangen sollte.
»Tu was für mich«, sagte Clover einmal, als sie mit Ruby allein im Zimmer war.
»Okay.«
»Niemand sagen. Klar?«
»Ja.«
»Nicht Lucas.«
»Okay.«
»Bei mir im Schrank. In der Kommode. Dritte Schublade von oben. Eine Tasche. Perlen.«
Clover machte mit der rechten Hand eine Bewegung, um anzudeuten, ganz mit Perlen besetzt. Dann musste sie pausieren, um wieder Atem und Kraft zu schöpfen. Im Futter. Stück Papier. Mit einer Nummer. Bring mir das. Ihr Kopf sackte aufs Kissen zurück. Sie musste die Augen schließen. Die Anstrengung hatte sie erschöpft. Clover, geht es dabei um dein Testament und das Haus? Hör auf damit. Das ist wichtig. 26. Nessa, 2018. Die Sessel im Roundhouse waren so niedrig, dass man sich nur schwer gemütlich hinsetzen oder auch nur halbwegs die Würde wahren konnte. Das hatte sie ganz vergessen. Auch der Teppich war noch derselbe, matt und abgewetzt nach Jahrzehnten voller Füße. Von Zeuginnen und Zeugen, Betrunkenen, Angehörigen, Verdächtigen, verschüttetem Kaffee, tropfenden Riesensandwiches und was noch allem. Verdreckt. An dem Abend, als Nessa auf Lukas Pickup eingedroschen hatte, lag sie zusammengekrümmt hier auf diesem Teppich. Der Dreck hatte sie nicht weiter interessiert. Sie hatte ihn nicht mal bemerkt. Irgendwer sagte, lass sie. Sie erinnerte sich noch an die Tür, die zufiel, an das Gefühl, allein zu sein. Als sie genug geweint hatte, war Frank zurückgekommen und hatte sie überredet, vom Boden aufzustehen und sich in einen dieser Sessel zu setzen. Er hatte ihr seinen Wollmantel um die Schultern gelegt. Ihre Lunge wollte sich nicht ausdehnen, ihr Atem ging flach. So hatte sie danach nie wieder geweint. Es war, als wäre sie aus ihrem Körper herausgetreten. Das Schlimmste lag bereits hinter ihr und es gab nichts, worauf sie sich noch freuen konnte. Diesmal war Joey bei ihr. Er saß in dem Kunstledersessel neben ihr und schaute alle paar Minuten auf die Uhr. Er fühlte sich unwohl, wollte es hinter sich haben. An der Armlehne war die Plastikhaut gerissen. Alles in diesem Gebäude war abgenutzt und altersschwach. Es gebe neue Entwicklungen, hatte Frank gesagt. Entwicklungen. Solche Begriffe waren früher nie gefallen. Es hatte absolut nichts gegeben, um ihnen Hoffnung zu machen oder sie die Hoffnung aufgeben zu lassen. Jahre voller Nichts. »Alles klar mit dir?«, fragte Joey. Es nervte sie, wie er das sagte. Sie war immer noch sauer auf ihn, weil er sich weigerte, über Dina und Ruby zu sprechen. Jetzt hatte er besorgte Falten auf der Stirn. Er war noch in Arbeitskleidung. Wenn das hier vorbei war, würde er wieder in seinen Pickup steigen und in seinen Vorort fahren, wo seine Baufirma war. Um 3 würde er seine Kinder von der Schule abholen und ihnen Käsetoast und ein Glas Milch servieren. Das Haus von Kate und Joey war immer von Familienlärm erfüllt. Seine 5 Kinder gingen jetzt auf die St. Christophers, genau wie Dina, Joey und Nessa. Joey hatte sein Leben gefüllt. Sie selbst hatte ihres gelehrt. »Ja«, sagte sie. Sie war zu müde, um viel zu empfinden, musste aber trotzdem die aufkeimende Hoffnung niederkämpfen, sich auf eine Enttäuschung gefasst machen. Die Tür ging auf. Joey rappelte sich hoch, um Frank die Hand zu geben. Frank sah aus, als hätte er abgenommen. Vielleicht war er aber auch einfach älter geworden. »Hallo, Nessa«, sagte er. Vor ein paar Jahren war er zum Lieutenant befördert worden. Nessa hatte ihm eine Karte geschickt, um ihn zu beglückwünschen. Rein äußerlich hatte er nie hierher ins Roundhouse gepasst, mit seiner gründlichen Rasur, den immer frisch gestärkten Hemden. Seine Förmlichkeit, Sorgfalt und Ordnungsliebe wirkten hier fehl am Platz, unter all den wahllos aufeinandergestellten Kartons und den Regalen, die von der Last nie digitalisierte Aktenordner durchhingen. Nessa mochte gerade das an ihm. Er setzte sich in den Sessel ihnen gegenüber, auf die andere Seite des niedrigen Couchtischs. Frank hatte ihr nie das Gefühl gegeben, dass ihr Zorn hässlich und übertrieben war, so wie Joey. Und Nessa wusste, dass er den Fall nie ganz verloren gegeben hatte. »Also«, sagte er, »ich wollte, dass Sie beide es von mir hören, nur falls es Berichte oder Spekulationen in den Medien geben sollte. Wir hoffen, das wird nicht passieren. Wir geben uns alle Mühe, es noch klein zu halten.« Er sah Nessa an. »Wir haben vermutlich Dinas Wagen gefunden.« Joey versank wieder in seinem Sessel. Nessas Gesicht prickelte wie von einer einsetzenden Betäubung. Damit hatten sie beide nicht gerechnet. »Wo?« »Hier. In Philly.« »Ihr Wagen ist hier?«
Er war die ganze Zeit hier?
Einen kurzen Moment lang ließ sie sich von einer Welle der Möglichkeit wegtragen. Vielleicht gibt es ja doch eine Erklärung.
Wo genau?
Er schwieg.
Frank?
In einem Stausee. Nessa brauchte einen Moment, um dieses Wort und seine Bedeutung zu verarbeiten. Sie schluckte. Irgendetwas steckte in ihrer Kehle fest.
In einem Stausee,
wiederholte sie.
Und es ist Ihr Wagen, Frank.
Sind Sie sicher?
Sie sagten, Sie hätten ihn vermutlich gefunden.
Also, es ist ein Corolla, genau wie der von Ihrer Schwester. Gleiches Modell, gleiches Baujahr. Wir holen ihn heute Vormittag raus. Die Wasserwacht ist schon vor Ort. In 1-2 Stunden werden Sie ihn heben.
Joey stand auf.
Wir müssen hin. Wir müssen dabei sein.
Nessa nickte. Wir können gleich hinfahren.
Frank zupfte an der Manschette seines Hemdes, als wollte er sie gerade ziehen. Davon würde ich abraten. Es ist kein schöner Anblick.
Nessa hatte den Vorgang schon öfter in den Nachrichten gesehen. Ein Auto, das mit Haken aus einem Fluss gezogen wurde, bedeckt von Schlick und Algen, fast wie ein Lebewesen und gleichzeitig monströs. Vielleicht war es doch besser, wenn sie nicht dabei wäre. Sie hatte das Gefühl, im Raum zu schweben und alles von außen zu betrachten. Sie kniff sich in den Unterarm, drückte lange zu, spürte es wie aus weiter Ferne.
»Wir handeln auf der Grundlage neuer Informationen, die wir erhalten haben«, sagte Frank. »In den letzten paar Tagen hat eine Einheit das komplette Gebiet abgesucht, den See mit einer neuen Seitensichtsonartechnik. Wir haben auch Taucher runtergeschickt. Wir sind uns ziemlich sicher, dass es Ihr Wagen ist.«
»Ist sie noch drin?«
Joey bekam den Satz kaum heraus.
»Oh Gott«,
auf den Gedanken war Nessa noch gar nicht gekommen.
»Die ehrliche Antwort lautet, wir wissen es noch nicht. Ich würde es aber vermuten. Der Wagen liegt schon sehr lange dort unten und ist ganz von Schlick bedeckt. Das Seitensichtsonar liefert uns keine Bilder aus dem Inneren und die Sicht ist insgesamt schlecht. Die Marke und das Baujahr kennen wir nur, weil die Umfangberechnung des Sonars von einer Software zugeordnet wurde.«
Über ihnen flackerten und summten die Neonröhren und erschwerten jede Konzentration. Er hatte doch von neuen Informationen gesprochen.
»Frank, hat Ihnen jemand gesagt, Sie sollen in dem Stausee suchen?«
»Wusste jemand davon?«
»Ja.«
»Wer?«
Sie hörte selbst das Flehen in ihrer Stimme. »Sie wissen doch, dass ich Ihnen das nicht sagen darf. Aber Sie können sicher sein, dass wir die Ermittlungen jetzt beschleunigen. Wir haben ein komplettes Team im Einsatz.«
Frank erläuterte ihnen, wie entscheidend die nächsten paar Tage für die Ermittlungen sein würden.
»Keine Presse, keine Interviews. Sagen Sie niemandem auch nur ein Wort, das irgendwie verwendet werden könnte. Kein Kommentar zu allem, was mit dem Wagen zusammenhängt. Im Augenblick ist es das Beste, wenn Sie so wenig wie möglich wissen und die Polizei einfach ihre Arbeit machen lassen. Keine Kontaktaufnahme zu Personen, die potenziell für die Ermittlungen von Interesse sein könnten oder mit solchen Personen in Verbindung stehen. Die nächsten 1-2 Wochen tun Sie bitte gar nichts.«
»Verstanden«, sagte Joey.
»Stimmt's, Nessa?«
Es klang nach einer Spitze, aber Nessa ging nicht darauf ein.
»Klar«, sagte sie.
Die Druckfahnen des Katalogs zu einer für Dezember geplanten Ausstellung lagen vor ihr auf dem Tisch. Sie spürte die ersten Ausläufer einer Migräne, ein dumpfer Druck oben im Nacken. Der Schmerz ballte sich bereits hinter dem rechten Auge, stach von innen auf sie ein. Nessa sah die Wörter der Texte, schaffte es aber nicht, sie sinnvoll zusammenzusetzen. Sie drückte die Faust ans Auge, stützte den Kopf in die Hände. »Nessa?« Das war Catherine, eine Praktikantin, die sie für ein halbes Jahr unterstützte. Nessa hatte ganz vergessen, dass sie mit im Büro saß. Sie hob den Kopf. »Alles in Ordnung?«
»Nur müde«, sagte Nessa.
Sie hatte nicht schlafen können.
Jetzt fürchtete sie sich wieder davor, die Augen zu schließen. Fürchtete sich davor, hinter den geschlossenen Lidern versunkene Autos zu sehen oder im Schlamm steckende Leichen, gefesselt, mit Steinen beschwert, gefangen. Sie wusste nicht, wie sie diese Gedanken zur Ruhe bringen sollte. Und wenn sie doch einschlief, schreckte sie aus Albträumen hoch, keuchend, mit dem verzweifelten Verlangen nach Licht und Luft. Sie richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Katalog, versuchte sich zu konzentrieren, die Worte zu entziffern. Der Text zitierte aus Walter Benjamins Werk über den Begriff der Geschichte, einer verzweifelten Analyse, inspiriert von einem Bild von Paul Klee. Benjamin nannte es den Engel der Geschichte. Nessa kannte die abstrakte Tuschezeichnung eines Engels mit großem Kopf, großen Zähnen und ausgebreiteten Flügeln. Benjamin sah darin einen Engel, der zwischen Vergangenheit und Zukunft gefangen ist. Der Engel blickt auf die Vergangenheit, entsetzt mit offenem Mund. Den Rücken dreht er der Zukunft zu, der er von einem Sturm entgegengetrieben wird. Angesichts des Trümmerfelds möchte er die Toten wecken, sie auferstehen lassen und all das Zerschlagene wieder zusammenfügen. Inzwischen verstand Nessa Benjamin anders als früher. Er kam nicht von der Stelle. Sie auch nicht. Sie konnte nichts erleben oder erfahren, ohne es durch die Brille dessen zu sehen, was mit Dina passiert war. Sie spürte einen Brechreiz in der Kehle. Der Schmerz im rechten Auge pulsierte mit neuer Wucht. »Entschuldige, Catherine«, murmelte sie. »Ich glaube fast, mir wird schlecht. Ich muss mal kurz an die Luft.« Sie ging am Ufer des Schuylkill entlang, ließ die Stadt und das Museum hinter sich und wanderte weiter, bis sie die Bögen der Strawberry Mansion Bridge erkennen konnte. Als sie Kinder waren, hatte ihre Mutter ihnen jedes Mal, wenn sie diese Brücke überquerten, erzählt, dass sie als kleines Mädchen noch mit der Straßenbahn hinübergefahren sei. Auf dem Wasser zwischen den Pfeilern glitt ein einsames Ruderboot unter der Brücke durch und verschwand. Für einen Augenblick war Nessa ganz allein. Sie machte Kehrt und ging zurück in die Stadt. Sie war immer überzeugt gewesen, dass Lucas Dina umgebracht hatte. War es möglich, dass sie sich täuschte und es jemand ganz anderes gewesen war? War es möglich, dass Dina selbst in den Stausee gefahren war? Nessa hatte jedes Szenario durchgespielt. Hatte womöglich Mathilde etwas herausgefunden? Oder eine anonyme Person, die aus ganz anderen Gründen verhört worden war und etwas wusste? In den Polizeiserien im Fernsehen wurde immer mit Informationen gehandelt, um das Strafmaß zu verringern. Vor ihr am Flussufer waren noch mehr Engel. Drei hohe, schlanke Säulen, die kindliche Gestalten trugen. Jede der Bronzefiguren balancierte auf nur einem Fuß vor dem weiten Himmel und blies in ihr Instrument. Die Playing Angels. Jeden Tag waren sie da und schienen immer kurz davor, taumelnd in den Tod zu stürzen. Anstelle von Jauchzen, Frohlocken, Leichtigkeit oder himmlischen Heerscharen, die vor dem Blau schwebten, hatte Nessa in ihnen immer nur Durchhaltevermögen gesehen. Wie erschöpfend es sein musste, ständig ausgestellt zu sein, ständig die Balance halten zu müssen. Wenn sie sie von unten betrachtete, wurde ihr schwindelig, als wäre sie es, die herunterstürzte. Die strahlende Sonne spiegelte sich in der silbernen Skyline von Philadelphia. Jetzt ruderten noch mehr Menschen auf dem Fluss. Grüppchen von Booten, vermutlich Uniteams, die Steuerleute vorgebeugt und schweigend, die Rudernden immer im Takt, während sie die Blätter geräuschlos durchs Wasser zogen. Nur das Klacken der Riemen beim Einrasten war zu hören. Ein paar Schritte lang waren sie auf einer Höhe mit Nessa. Dann zogen sie vorbei. So ruderte auch Ruby, auf diesem Niveau. Ruby als Kleinkind, ein flüchtiges Bild. Nach einem Tag am Meer, der Kokosduft der Sonnencreme, Sand in jedem Fältchen ihres nackten Körpers, am Hals, in den Achselhüllen, zwischen Fingern und Zehen. Ruby hochgestemmt über ihrem Kopf, eine Hand fest in der von Nessa, die andere weggestreckt. Nessa, wie sie auf dem Rücken lag, die Fußsohlen an Rubys Bauch und ihr Gewicht mit den hochgestreckten Beinen trug. Und Ruby, wie sie lachte, tief aus dem Bauch heraus. Ruby, wie sie rief: »Ich fliege, Nessa. Ich fliege.«